Ja, und uns wurden 4 Kinder geschenkt, die allerdings jetzt weit verstreut sind und wir immer viele Fahrten unternehmen müssen, sie zu besuchen. Aber naja, im Ruhestand hat man dann auch ab und zu die Zeit dazu. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Aktuelle Stunde guckt, im WDR 3. Da ist es ja immer wieder interessant, wenn die Journalisten da durch die Fußgängerzone gehen und eine aktuelle Umfrage so veranstalten. Und da finde ich es immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich Menschen da antworten, wie die erfragten Meinungen da ausfallen. Mir fiel aber auch auf, bei einer dieser aktuellen Fragen, die da hin und wieder gestellt werden, bei all den Unterschieden der Menschen, gleich welchen Alters oder was sie sonst beschäftigt, bei einer Frage kommt häufig die gleiche Antwort, ob alt, jung, reich oder arm oder wie auch immer. Bei der Frage nämlich, was erwartest du für dein Leben? Und da steht, ich schätze mal, so habe ich es zwar jetzt nicht gehört von diesen Journalisten, aber ich schätze mal, bei 90% der Befragten steht dann diese Antwort ganz vorne an. Ich möchte wieder ein normales Leben führen, ohne Einschränkung, ohne Angst. Und dahinter dieser Antwort steckt ja ein Frust, eine Frustration, ein Leidsein der letzten 2 Jahre, die so aufs Gemüt geschlagen sind, dass doch diese elende Pandemie endlich im Griff sei oder vorbei sogar. Und als wenn das nicht genug gewesen wäre, jetzt auch noch dieser unsägliche und ungerechte Krieg, der Europa erfasst hat. Wobei man bei der Antwort sicher nicht noch nachhaken könnte, ja, was stellst du dir denn unter einem normalen Leben vor? Was ist das? Versuch das mal zu beschreiben. Denn ich frage mich, wie kann unser Leben normal sein, wo doch die eine Krise die andere regelrecht ablöst? Und jetzt hole ich noch mal ein bisschen weiter aus. Denken wir nur an die letzten 10 Jahre und etwas mehr. Finanzkrise, Atomkrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise, Corona-Krise und eben jetzt der Krieg in der Ukraine, der Ängste auslöst, der Sorgen voll macht und einfach ganz unruhig. Keiner von uns weiß ja heute, wie der Tag morgen aussehen wird in Europa. Was erwarte ich da für mein Leben und was heißt dann normales Leben? Wir sind ja hier im Gottesdienst der Gemeinde Jesu und versuchen daher natürlich einen Anstoß für unsere persönliche Antwort auf diese Frage zu finden in der Bibel, dem Wort Gottes. Und ich lese uns dazu eine Unterrichtung von Jesus vor aus dem Markus-Evangelium. Das ist der vorgeschlagene Predigttext für heute, für den Sonntag vor Beginn der Passionszeit. Markus 8, Vers 31. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Soweit dieser Text aus dem Markus-Evangelium. Diese Frage, was erwarte ich für mein Leben, ist ja eine sehr existenzielle Frage, und offenbar haben sich mit der auch schon die Jünger damals beschäftigt. Schließlich waren sie seit geraumer Zeit ja schon mit ihrem Meister, mit dem Wanderprediger aus Nazareth unterwegs. Sie haben da Spektakuläres erleben dürfen, Unaussprechliches und Wundersames. Denken wir nur dran, wie Jesus da mitten im Sturm auf dem Wasser zu ihnen kam und ins Boot stieg, oder wie Jesus tausende Menschen satt machte mit so einer kleinen Brotzeit, die zufällig einer dabei hatte. Und so kommen auch ihnen die Fragen, ja, wo wird das wohl drauf hinauslaufen? Wir haben als Jünger, die wir ihm nachgefolgt sind, schließlich alles Mögliche aufgegeben, sind mit ihm gegangen. Und offenbar, mitten in dieses Fragen hinein, spricht Jesus sie in einer stillen Stunde, wo er ganz alleine mit ihnen nur zusammen ist, an und fragt die Jünger, ja, was meint denn ihr, wer ich bin? Als ob sie nicht darüber schon gründlich nachgedacht hätten. Und so platzt es aus Petrus heraus, ihrem Sprecher, du bist der Christus. Wer von uns so christlich aufgewachsen ist, dem ist dieser Titel oder dieser Name Christus ja hinlänglich vertraut. Wir beten im Namen von Jesus Christus, wir feiern den Gottesdienst im Namen von Jesus Christus und so weiter. Aber im Verständnis der Jünger, die damals das so formulierten, verband sich mit dieser Anrede doch noch etwas anderes. Entschuldigung. Für sie war der Christus der vom Gott Israels verheißene Retter. Christus heißt ja übersetzt der Gesalbte. Und für jeden Juden, der in der Tradition der Tora aufgewachsen war, bedeutete das, das ist der, den ihr Gott, der Gott des Vaters Abrahams, Isaaks und Jakobs, seinem Volk als Retter verheißen hat. Und so wie einst Mose das Volk aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeführt hatte, so wird dieser kommende Christus Gottes sein erwähltes Volk zu dem führen, wozu er es einst berufen hatte, nämlich zu einem Volk von Königen und Priestern für die ganze Welt. Und wenn dieser Christus nun vor ihnen, den Jüngern, steht, ja, dann ist die Zeit endlich gekommen, auf die Generationen von Juden ja gewartet hatten. Dann würde jetzt, gerade jetzt unter der Herrschaft der Römer, alle Knechtschaft für immer ein Ende haben. Was für eine Zukunft steht ihnen jetzt bevor. Der, dem die Dämonen und Krankheiten, dem die Gewalten der Natur gehorchen müssen, der wird sein Volk zur Herrlichkeit der Kinder Abrahams führen. Ja, jetzt ist nach dieser Antwort für Jesus spätestens der Augenblick gekommen, wo er mit seinen Jüngern dringend reden muss. Er ist ja gerade mit ihnen in einer ganz einsamen Gegend weit oben im Norden von Israel, einmal ohne das sonst auf jede neue Attraktion ausseiende Publikum. Es ist Zeit, dass er seine Jünger vorbereitet auf das, was ihm und ihnen damit auch bevorsteht, wenn er sich jetzt auf den Weg nach Jerusalem macht. Und dann sagt er, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden. Also das ist eine Ankündigung. Damit mutet Jesus ihnen Unbegreifliches zu, etwas, was ja überhaupt nicht und auf gar keinen Fall irgendwo in ihren Kopf kommen könnte oder da Platz haben könnte. Außerdem, es widerspricht doch dem, was ihnen aus der Tora über den Christus gelehrt worden ist. Ja, und Jesus gebraucht ja dann diesen Ausdruck Menschensohn. Auch das wissen sie aus der Tora und dem Propheten. Dort ist der Menschensohn doch der, der vom Himmel herabkommt, dem der lebendige Gott Macht und Ehre gibt, dass alle Völker der Erde ihm dienen sollten. Seine Macht sei ewig und vergehe nicht. Und genau diesen würden die, die es doch wissen müssten, die Ältesten und Schriftgelehrten, die Führer des jüdischen Volkes, des Volkes Gottes, die würden ihren Meister nun leiden lassen und töten wollen? Also, was nicht sein kann, auch nicht sein darf. Abrupt greift sich also der Petrus, Jesus nimmt ihn auf die Seite, weil er dies Gehörte ja nun ganz und gar nicht begreift. Ja, noch mehr, weil das schlichtweg unmöglich sein kann und nicht sein darf. So kann doch niemand seine sichtbare Herrschaft antreten wollen, indem er getötet würde. Wir spüren das vielleicht ein bisschen nach. Das passt absolut nicht in das Gottesbild des Petrus. Ein leidender Gott, über den die Menschen aus dem Volk Gottes triumphieren würden? Na, unmöglich. Und das ist ja auch mitnichten das, was er, Petrus, sich von Jesus je erwartet hätte. Ich finde, wenn man das so ein bisschen nachvollzieht, kann man das gut verstehen, dass Petrus hier seinen und wie er seinen Einwand vorbringt. Ja, Jesus wortreich von solchen Gedanken abbringen möchte. Wer würde von uns an dieser Stelle nicht ähnlich reagiert haben? Aber Jesus, er sieht hinter die Kulissen. Ich nehme an, dass Jesus sogar auch den Petrus und seine Empörung total versteht. Deswegen lese ich hier auch kein Wort der Verurteilung, dass Jesus den Petrus abstraft oder so. Aber Jesus sieht hinter dieser Empörung des Petrus, da steckt nicht allein ein Unverständnis oder, wenn man Jesaja 53 berücksichtigt, ein nur auszugsweises Lesen der Propheten bei ihm, sondern dahinter steckt der Satan, der ja hier nicht zum ersten Mal den Versuch unternimmt, Jesus von seinem Weg abzubringen. Bibelleser wissen das. Schon einmal hat er es ja versucht, wollte er Jesus dazu verleiten, auf einem anderen Weg als dem ihm vom Vater vorgesehenen die Herrschaft über die Welt anzutreten. Und darum fährt Jesus dem Petrus hier so in die Parade. Aber eigentlich ja nicht dem Petrus selbst, sondern dem Satan, der sich die nachvollziehbare Empörung des Petrus zunutze machen will. Und Jesus weiß, dass er seine Jünger auf das Skandalon des Kreuzes gründlich vorbereiten muss, damit sie eben nicht verzagen, sondern gerade darin erkennen, wie sehr Gott die Welt liebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gibt. Es heißt hier, er redet frei und offen. Jesus nimmt also kein Blatt mehr vor den Mund, redet nicht in Bildworten oder sonst etwas. Seine Jünger sollen die Torheit des Kreuzes, wie Paulus es später ausdrückt, verstehen lernen. Gehen wir dem einmal nach. Der natürliche Mensch, sind wir ja auch, der denkt sich, wenn er über Gott nachdenkt, Gott groß und mächtig, herrlich und stark. Und vor solchem Gott ist der Mensch selbst unwesentlich klein und nichtig. Aber jetzt beschreibt Jesus, dass in ihm Gott selbst verurteilt wird als ein von Gott Verlassener. Das passt nicht in unser Denksystem. Das passt nicht in unsere humane Kategorien. Aber Jesus möchte mit seiner Lehre unsere Gedanken durchkreuzen, weil er eben, weil der wirkliche Gott eben nicht in unser Schema, in unser Denksystem passt. Denn was Gott da in Jesus vorhat, das kommt eben nicht zustande ohne diese tiefste Erniedrigung. Jesus sagt, es ist ein göttliches Muss. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden. Da gibt es keinen anderen Weg links oder rechts vorbei. Und indem Jesus sich so als Menschensohn bezeichnet, als den also, der von der Schrift her beschrieben wird, der vom Himmel herabkommt, in Macht und Herrlichkeit, man lese Daniel beim Propheten Daniel nach, da weist Jesus auch darauf hin, dass der Menschensohn, dass er als der Menschensohn doch auch der Richter ist. Dem Namen Gottes des Allmächtigen diese ganze Welt richten wird. Aber nicht so, wie wir es uns denken würden. Sondern Jesus will hier deutlich machen, er, der Richter, rettet. Er, der Richter, rettet. Auch das können wir versuchen, mal nachzuempfinden. Käme Jesus nur als Richter, hätten wir dann was zu hoffen? Denken wir das nur mal im Blick auf unser eigenes persönliches Leben. Was würde ich dem Richter antworten wollen zu meiner Entlastung, wenn ich vor ihm stehe? Vor dem lebendigen Gott in seinem Licht stehend, da würde ich nicht mal ein Stammeln hervorbringen. Da bliebe mir doch jedes Wort, mit dem ich auf etwas von meiner Leistung verweisen wollen würde, im Halse stecken oder jeder Hinweis auf mein Gutsein. Das nichts hätte davon auf einmal noch Bedeutung. Der Apostel Paulus beschreibt unsere Situation vor Gott einmal im Römerbrief folgendermaßen. Es gibt keinerlei Unterschied. Alle sind schuldig geworden und alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren, die ihnen zugedacht war. Weil das so ist, kann sich Gott eigentlich nur angewidert von uns abwenden, uns weit von sich weisen, und das ist der Tod, schon jetzt bei lebendigem Leib. Also meine Chancen vor diesem Richter sind nicht nur gering, sie sind komplett aussichtslos. Und nun sagt Jesus an, der Menschensohn ist der Richter. Ja, aber dieser Richter rettet. Denn das Gericht findet an ihm selbst statt. Er gibt sich, damit die, die ihm folgen, leben. Und dann gebraucht Jesus ja noch ein weiteres Bild hier in dieser Ansprache, um das Wunder dieser Erlösung, dieser Freisprechung deutlich zu machen. Er spricht den Wert des Lebens an. Was ist dein Leben wert? Was würdest du dafür bezahlen, wenn es dir möglich wäre? Auch dem muss man nachdenken. Dein Leben ist dir geschenkt worden. Das hast du dir nicht selber verdient. Es wurde dir geschenkt durch den lebendigen Gott. Und dieses Geschenk deines Lebens ist und bleibt unbezahlbar. Es hat einen solch hohen Wert, der mit allem Gold und Gut dieser Welt nicht aufzuwiegen ist. Und darum, so sagt Jesus hier, gibt es nichts, aber auch gar nichts, was du oder ich anbieten könnten, um dieses Leben, um sich selbst zu retten. Der Preis ist unvorstellbar zu hoch. Aber Jesus bezahlt ihn mit seinem Leben. Jesus bezahlt ihn mit seinem Leben. Er bezahlt, damit ich leben kann. Er geht in den Tod, damit ich leben kann. Also diesen Satz sich täglich wiederholen, das macht fest und das macht dankbar. Mehr brauche ich nicht. Oder etwa doch? Es gilt ja noch zu betrachten, was Jesus hier seinen Jüngern, ja dem ganzen Volk, daraufhin zumutet. Er sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Mancher kennt vielleicht das Wort aus dem Johannesevangelium, wo Jesus sagt, er möchte uns das Leben in seiner ganzen Fülle schenken. Jesus will uns das Leben in seiner ganzen Fülle schenken. Weniger sollte ich dann auch nicht für mein Leben erwarten. Aber Jesus lädt dennoch dazu ein und macht klar, sein Weg der Hingabe seines Lebens, der ist auch für seine Leute der richtige Weg zum Leben und der richtige Weg im Leben. Also wer immer von uns erwartet, dass es für ihn im Leben optimal läuft, alles an Komplikationen möglichst ausbleibt, alles immer easy ist, der ist auf dem Holzweg. So ist die Wirklichkeit nicht, das erfahren wir ja gerade sehr dramatisch in unseren Tagen. Niemand kann für sein Leben selbst garantieren, niemand kann es gar in irgendeiner Weise vorplanen. Wir leben mitten in dieser Zeit, sind eingeflochten in die Bedingungen dieser Zeit, sei es eben Corona, sei es die Inflation, sei es der Ukraine-Krieg, der uns den Schlaf jetzt raubt. Keiner kann sich da einfach rausnehmen und sagen, da mache ich nicht mit, das geht mich nicht an, nichts an, das ist mir Schnurz. Spätestens die Ereignisse dieser Woche lehren uns doch, wie schnell sich alles zum Schlechten ändern kann. Und da ist ja noch lange nicht absehbar, was Arges uns morgen noch treffen könnte. Aber um da mittendrin das Leben bestehen zu können, um schlussendlich am Ziel anzukommen, da gibt es nur diesen Weg, den Jesus aufzeigt, den Weg des Hingebens, den Weg der Hingabe. Jesus selbst hat sich mit seinem Willen an den Willen des Vaters hingegeben. Wir werden es in der Passionszeit jetzt noch wieder hören und lesen. Er betet im Garten Gethsemane, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus hatte durchaus auch seinen eigenen Willen da geäußert. Wenn es sein kann, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. So betete er zunächst. Aber er war ja dann bereit, dem ihm vom Vater vorgezeichneten Weg zu gehen. Und genau das ist auch der Entwurf Jesu für dein und mein Leben. Ich komme zur Anfangsfrage zurück. Es geht also überhaupt nicht darum, ob ich mein normales Leben, was immer ich darunter verstehen wollen würde, ob ich mein normales Leben wieder zurückbekomme nach diesen 2 Jahren oder in diesen Tagen oder in Zukunft, sondern es geht um die Frage, ob ich mein Leben hingebe an den Willen Gottes des Vaters. Noch einmal der Apostel Paulus im Römerbrief. Er drückt das so aus. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll wie ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an, gebraucht vielmehr, man achte und staune, gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes ist. Ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen ist. Römer 12, Vers 1 und 2. Also so eine Denkweise ist ja nicht einfach, zugestanden. Beobachten wir nur, wie sehr wir in diesen Tagen allein dadurch beunruhigt werden oder beunruhigt sind, ob uns das Gas vielleicht ausgehe oder ob die Wirtschaft in die Knie gezwungen wird. Solche Unruhe und Angst haben ja ihre Ursache in dem Denken, in dem wir erzogen worden sind, in dem wir aufgewachsen sind. Und da können wir auch manchmal kaum rausspringen. Wir müssen zugeben, wie abhängig wir sind von den Vorgaben unserer Gesellschaft, in der wir leben. Leben nach den Gedanken Gottes aber ist dann eine andere Sache, die in unserer Welt um uns herum eben nicht das gängige Muster ist. Jetzt habe ich zwei Ausdrücke gebraucht für das, was ich versuchte, von diesem Bibeltext her zu erläutern. Einmal sprach ich davon, dass Jesus seinen Leuten etwas zumutet, und dann sprach ich davon, dass Jesus einen Entwurf für unser Leben uns vorgibt. Aber das ist kein Widerspruch, sondern die Zumutung Jesu besteht darin, dass er uns seinen Weg der Hingabe zum Vorbild macht. Das, was er getan hat, möge uns zum Vorbild werden. Also, was erwartest du für dein Leben? Jesus stellt dir hier seinen Entwurf vor. Jesus ist überzeugt davon, und das macht er ja überdeutlich, dass jeder andere Versuch, sein Leben erfolgreich zu bestehen, nicht funktioniert. Wer es versuchen sollte, bitteschön, das darf jeder gerne machen, aber er wird auf der Verliererstraße oder gar in einer Sackgasse enden. Wer sich aber auf den Entwurf Jesu einlässt, der wird nicht erst im Himmel ins Staunen geraten, sondern schon hier und jetzt eines erleben, nämlich Jesus und seine persönliche Gegenwart im eigenen Leben. Darum suchst du das Leben, das dich erfüllt? Suchst du ein Heraus aus den aktuellen Ängsten und Sorgen? Dann bleib dran. Bleib in der unmittelbaren Nähe von Jesus. Lerne durch ihn neues Denken. Bleib in seiner Gemeinde und an seinem Wort. Und dann mach dich in allem von Jesus abhängig. Und schließlich darfst du einsetzen, was Gott dir an Gaben und Möglichkeiten durch seinen Geist gegeben hat. So gelingt das Leben. Amen.